Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zur 46. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Director Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 45 Videos und Podcasts können jederzeit kostenlos nachträglich angesehen und angehört werden. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen werden auf alle Ewigkeiten hin aufgezeichnet und bewahrt. Unser heutiges Thema lautet geopolitischer Scharfsinn des Aufsichtsgremiums. Aktuelle Herausforderungen für Beirat und Aufsichtsrat. Heute mit unserem Gast, Herrn Professor Dr. Roland Koch. Herzlich willkommen, Herr Professor Koch. Wie geht es Ihnen? Wo sind Sie?
Hallo, einen schönen guten Tag oder guten Abend. Ich grüße Sie aus Frankfurt, wie man hoffentlich auch hinter mir sieht. Die schöne Stadt, die in der Tat heute auch einigermaßen so sonnig ist, wie es das Bild zeigt. Mir geht's ausgezeichnet. Ich gehöre zu den Menschen, die sich nicht beklagen können und hoffentlich das nicht allzu lange erklären müssen, obwohl das in Deutschland ja manchmal notwendig ist. Also mir geht's prima, ich freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch und da haben wir beide etwas gemeinsam. Mir geht es auch immer gut, weil das, glaube ich, ist eine persönliche Einstellung und nicht eine Frage der von anderen. Wer ist Professor Roland Koch? Ich glaube, den meisten muss man das nicht mehr erklären, aber wir haben ja noch einige Jüngere bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Und demzufolge wollen wir dieses machen. Herr Professor Koch hat Rechtswissenschaften studiert und wurde 1985 als Anwalt zugelassen. Er arbeitete bis 1999 als Anwalt mit den Schwerpunkten in Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Von 1987 an war Herr Koch Mitglied des Hessischen Landtags. 1999 wurde er dann zum Ministerpräsidenten des Landes Hessen gewählt. Er hatte diese Position bis 2010 inne und hat dann die Politik verlassen. Von 2011 bis 2014 war Herr Koch Vorstandsvorsitzender der Bilfinger SE in Mannheim. Von 2011 bis 2016 war er gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrats der UBS Deutschland AG und von 2017 bis 2021 Vorsitzender des Aufsichtsrats der UBS Europa. Weiterhin ist Professor Koch Mitglied im Aufsichtsrat der Vodafone Deutschland, stellvertretender Vorsitzender im Stiftungsrat der Peter-Dußmann-Stiftung und Aufsichtsratsvorsitzender der Dußmann-Stiftung und Co. KG. Derzeit arbeitet Herr Koch als Anwalt in seiner eigenen Kanzlei in Frankfurt am Main und ist Professor of Management Practice in Regulated Environments an der Frankfurt School of Finance. Neben anderen ehrenamtlichen Engagements hat Roland Koch zusammen mit seiner Frau im Jahre 2013 die Deutsche Tuberöse Sklerose Stiftung gegründet. Seit November 2020 ist Professor Koch Vorsitzender der Ludwig-Erhard Stiftung. Lieber Herr Koch, Sie waren in Ihrem Leben nicht nur sehr, sehr erfolgreich, sondern Sie sind ein multitaskingfähiges Allround-Genie für mich. Juristerei, Politik mit der Krönung Ministerpräsident und dann ohne Vorlauf in die Wirtschaft, gleich als Vorstandsvorsitzender und zahlreichen Aufsichtsratsvorsitzender. Heute zusätzlich viele ehrenamtliche Verantwortlichkeiten und aktiv Wissensvermittler für jugendliche Führungskräfte. Herr Professor Koch, von all diesen vielen unterschiedlichen Betätigungsfeldern, womit haben Sie sich in Ihrem Leben am liebsten beschäftigt?
Am liebsten beschäftigt habe ich mich mit Menschen. Und deshalb gibt es eine Gemeinsamkeit all dieser verschiedenen Aufgaben, die immer sagen, die größte Herausforderung darin bestehen lassen, Menschen mit unterschiedlichen Interessen, auch unterschiedlichen Naturellen am Ende doch davon zu überzeugen, dass ein gemeinsamer Weg sinnvoll ist und manchmal auch die notwendigen Instrumente einzusetzen, um die Beteiligten dazu zu bringen, das auch einzusehen zu solchen dadurch Resultaten zu kommen, die dann ihrer jeweiligen Verantwortlichkeit auch entsprechen. Das ist manchmal etwas anders in der Politik als in der Wirtschaft. Und ich glaube, dass heute eine meiner Vorteile in der Arbeit, die ich tue, ist, dass ich die beiden Seiten kenne und verstehe und jeweils die andere Seite, die in Deutschland ja sehr häufig sozusagen sehr isoliert ist. Also die Politik redet nicht sehr stark mit Wirtschaft. Wirtschaft hat wenig Menschen, die mal in der Politik tätig waren. Also diese Übersetzerrolle zu sagen, warum etwas nicht geht, wenn man es so anfängt, weil die andere Seite darauf so gar nicht reagieren kann, wenn man es so anfängt, ist eine Aufgabe, die nach meiner Ansicht einen gewissen Bedarf in Deutschland hat. Sie hat wieder was mit Menschen zu tun, mit Überzeugung und deshalb würde ich dabei bleiben.
Da kommen wir nachher nochmal dazu, die Aufgabe und Verantwortung zwischen Wirtschaft und Politik. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Man fragt ja immer gerne, was wäre, wenn man noch irgendwas verändern könnte, so wie in diesen schönen Science-Fiction-Filmen, die man ab und zu mal sieht. Wo sind Sie denn am stärksten gewachsen? Wo haben Sie persönlich am meisten profitiert? Aus welchen Feldern? Der Selbstständigkeit am Anfang, Politik, Wirtschaft oder jetzt vielleicht in Ihrer, sage ich mal, jetzt doch sehr auch interessanteren Phase?
Naja, jedenfalls hänge ich der Illusion an, dass Neugierde dazu führt, dass das Lernen nicht aufhört. Und insofern würde ich auch glauben, dass es da keinen Endzeitpunkt gibt. Aber eines ist sicher auch richtig, jenseits meiner beruflichen Dinge, meiner Entscheidung, mich eben sehr schnell selbstständig zu machen oder eine wirtschaftsberatende Kanzlei aufzubauen, wie Sie es beschrieben haben, hat die Politik sicherlich einen großen Vorteil für mich gehabt, dass sie mich sehr früh in Führungsverantwortung gesteckt hat. Ich bin ja der jüngste Kreisvorsitzende der CDU mit 21 Jahren geworden, als die Frankfurter Rundschau, eine mir nicht sehr wohlgesonnene Zeitung, darüber berichten musste, war die Überschrift, das sei der Beitrag der CDU zum Jahr des Kindes. Man sieht daran, das war ein Stück ungewöhnlich, also Vertrauen älterer Menschen, und die waren alle älter als ich, zu erlangen und gleichzeitig aber Gestaltungsrechte und Gestaltungspflichten schon wahrnehmen zu müssen. Ja. Das hätte ich wahrscheinlich in anderen Lebensräumen, der Student, der in die Wirtschaft geht und seine Karriere macht, in einer solchen Geschwindigkeit nicht erlangen können. Also ich habe schon durch meine politische Arbeit auch in den Jahrzehnten einen Vorsprung an Erfahrungen sammeln können, der nicht so sehr die Sache, sondern die Frage von Persönlichkeitsbildung, Verhalten, Führung, Reaktion von anderen Menschen angeht, der sicher durch anderes nicht aufzuholen gewesen wäre. Und insofern, ich werde ja häufig mehr als Politiker gesehen in allen Vorstellungen, weil das öffentlich bekannt ist, als in dem, was ich den überwiegenden Teil meines Lebens gemacht habe im wirtschaftlichen Bereich. Aber ich habe sicherlich vieles in der Wirtschaft auch deshalb machen können, weil ich diese Erfahrung von Führungsregeln und Reaktionen von Menschen in sehr breiter Basis durch meine Verantwortung in der Politik kennenlernen durfte.
Ja, und ich glaube, das ist das, was wir sehr oft auch immer vergessen. Eine gute Führungskraft, ein Leader macht natürlich fachliche Kompetenz, aber insbesondere persönliche Kompetenz aus. Und fachlich, da gibt es Ausbildungssysteme, aber wo wächst die persönliche Kompetenz? Und das habe ich gelernt durch viele meiner Gespräche in der Vergangenheit, dass viele Gäste davon profitiert haben, dass sie relativ schnell in unterschiedlichen Branchen, Verantwortungsbereichen, Systemen, Organisationen lernen und Verhaltensweisen anwenden konnten und daraus sehr stark gewachsen sind. Herr Professor Koch, bevor wir zum Thema kommen, möchte ich gerne, dass Sie uns kurz erklären, was ist die Deutsche Tuberöse-Sklerose-Stiftung Und wie können wir die vielleicht unterstützen oder helfen?
Und das mit dem Unterstützen ist vergleichsweise einfach, weil am Ende ist das natürlich häufig eine materielle Frage. Es gibt eine Homepage der Deutschen Tuberkulose-Sklerose-Stiftung, es gibt eine des Deutschen Tuberkulose-Sklerose-Vereins, also all das kann man hier nicht ausführen. Am Ende ist es eine seltene Erkrankung, es ist eine Genveränderung. Diese Genveränderung führt dazu, dass einzelne Körperzellen nicht mehr gesteuert werden in ihrem Wachstum. Dieser Schaden führt zu Tumoren im Gehirn, auf der Haut, an der Niere, am Herz. Es ist eine Krankheit, die schon in den ersten Monaten des Säuglings erkennbar wird. Manche haben sie sehr schwer und sind deshalb ihr Leben lang stark behindert. Viele haben sie schwächer, müssen aber mit besonderer medizinischer Betreuung ausgestattet werden. Meine Frau und ich haben die Schirmherrschaft vor über 20 Jahren für die ehrenamtliche Selbsthilfeorganisation übernommen und dann vor einem Jahrzehnt eine Stiftung hinzugefügt, die uns heute ermöglicht, sozusagen deutschlandweit und europaweit Forschung zu einer seltenen Krankheit zu koordinieren. Das ist nicht nur finanzintensiv, ist auch eine Frage von Netzwerkbildung. Ja. Ich glaube, dass die Betroffenen heute dank der Selbsthilfeinitiative, die wir da ein bisschen beschirmen dürfen, eben in 100 Kilometer Umkreis für jeden, der in Deutschland ist, trotz dieser Seltenheit eine medizinische Einrichtung vorfinden, die zertifiziert gute Qualität für dieses besondere Problem anbietet. Und darauf können die Betroffenen, die das gemacht haben, sehr, sehr stolz sein. Es sind tolle Menschen. Wir haben dort wahnsinnig viele schöne Erfahrungen machen dürfen, trotz der Schwierigkeit der Krankheit. Und wir sind diesen Menschen sehr verbunden. Ich bin faktisch auf dem Weg zu ihrer Jahresmitgliederversammlung, die ab morgen stattfinden wird, und freue mich darauf. Und jeder, der da helfen will, einen Blick auf die Seite der Stiftung. Und wir brauchen am Ende jede Hilfe. Wir sind kein Millionenbetrieb. Wir machen das kleiner. Aber wir sind eigentlich auch sehr stolz, was wir in den letzten Jahren erreichen konnten.
Ja, also ich kann das nur empfehlen. Schauen Sie sich alle mal die Homepage an und dann wird der ein oder andere sicher eine Möglichkeit finden, da aktiv sich zu beteiligen. Ich würde gerne an dieser Stelle wie immer meine Interaktion machen mit unseren lieben Zuschauern und Zuhörern, die unsere Wiederholungstäter, und wir haben heute über 340 Anmeldungen, da sind jede Menge Wiederholungstäter dabei, kennen das schon. Ich stelle Ihnen eine Frage, die Sie dann bitte im Chat beantworten. Diesmal kann man die Frage eigentlich nur mit zwei Worten beantworten. Und die Frage ist eigentlich einfach. Ludwig Erhard ist in die Geschichtsbücher eingegangen als der Vater des Pünktchen Pünktchen. Also, Ludwig Erhard ist in die Geschichtsbücher eingegangen als der Vater des Pünktchen Pünktchens. Bitte möglichst nur in zwei Worten antworten. 3, 2, 1 auf den Sendeknopf drücken. Und jetzt bin ich gespannt, wie viele da das Richtige schreiben. Ich sag's noch nicht, weil dann hat jeder noch eine Zeitverzögerungsmöglichkeit, das zu beantworten. Und bevor wir zur Geopolitik kommen, Herr Professor Koch, möchte ich Sie gerne zu Ihrer persönlichen Einschätzung, da kommen Sie heute nicht dran vorbei, der nationalen deutschen Situation bitten. Ihre Fans verfolgen ja bereits Ihre regelmäßigen Blogbeiträge bei LinkedIn und bei der Ludwig-Erhard-Stiftung. Ludwig Erhard soll mal gesagt haben, ein Kompromiss, das ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte Stück bekommen. Eine Fähigkeit, die wohl unsere aktuelle Regierung sicherlich deutlich nicht besitzt. Herr Professor Koch, Anfang des Jahres haben Sie in einem ersten Kommentar für die Ludwig-Erhard-Stiftung, deren Vorsitzender Sie ja Sie sind, geschrieben, die Pferde müssen wieder saufen wollen, beziehungsweise wir brauchen verlorenes Vertrauen zurück. Also, 5 Minuten, ich weiß, Sie könnten da stundenlang drüber sprechen. 5 Minuten für die Frage, wie sehen Sie Deutschland derzeit?
Also in der Tat ist es für die 5 Minuten einfacher, wenn man sagt, man kann jeden Freitagmorgen lesen, was ich im Namen der Ludwig-Erhard-Stiftung dazu dazu lese, sowohl bei LinkedIn oder darüber direkt abonnieren oder einfach mir folgen. Die Frage ist ja nicht, sind wir in einer Krise, weil die Antwort ist einfach ja. Wir sind in einer Krise, weil was definiert Krise? Krise definiert, wenn man schwächer ist als andere. Und Krise ist, wenn man nicht gut genug ist, dass man hinreichend wächst, um seine Bedürfnisse für die Zukunft zu befriedigen. Wir wachsen nicht genug und wir wachsen in Europa am langsamsten, im Weltvergleich sowieso. Und deshalb wird eine Fortsetzung des jetzigen zu schweren Schäden führen. Und deshalb ist die Frage an eine Regierung, ist sie willens und in der Lage, die notwendigen Schritte zu tun, um die Situation wieder zu verbessern? Ist das möglich? Natürlich ist das möglich. Die Geschichte in der Tat von Ludwig Erhard seit 1948 in einem zerstörten Deutschland, über die Krisen der 70er Jahre, über die Bewältigung der Herausforderungen der deutschen Einheit, die Dotcom-Krise 2000, mit der Folge, dass Deutschland schon mal sozusagen der kranke, was auch immer, Europas war, erleben wir das immer wieder. Wir haben eine Volkswirtschaft, die fähig ist, sich wieder zu entwickeln. Was dabei geschehen muss, ist, sie muss ihre Kräfte entfesseln. Und wir fesseln unsere Kräfte gerade. Das heißt, wir haben eine sehr lange Zeit, auch über alle politischen Parteien, mit dem einen oder anderen Fehler hinweg, in der die Sozialausgaben in eine Dimension gewachsen sind und die Ansprüche für die Zukunft, Rente und Krankenversicherung in einer alternden Gesellschaft, dass es schwierig wird, das noch zu bezahlen. Wir haben uns aus wesentlichen Innovationen bewusst verabschiedet. Kernenergie, Gentechnik, Nutzung von Daten, um Gesundheitsprobleme und anderes zu bekämpfen. Man muss nur dieses absurde Trauerspiel um das E-Rezept und die Krankenakte sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das zu wissen, das ist auch nicht Europa, das ist Deutschland. Estland hat 95% aller öffentlichen Dienstleistungen digital, wir 5%. Das heißt, die Herausforderung im Augenblick ist, sozusagen beherzt Strukturveränderungen hervorzurufen, und Strukturveränderungen, da sind wir bei dem Wesen von Politik, ist, dass Politiker eigentlich einen Beruf ergreifen, in dem sie nicht im Wesentlichen Wohltaten verteilen, sondern sozusagen in der Aufteilung zwischen Gewinnern und Verlierern, die es in jeder einzelnen Entscheidung immer geben wird, den Mut zu haben, die Beteiligten zu benennen und ihnen eine Hoffnung zu geben, dass sozusagen ein Kompromiss im Erhardschen Sinne, wie zitiert, am Ende dazu führt, dass selbst wenn sie kurzfristig einen Nachteil davon haben, sie langfristig einen Vorteil davon haben. Und diese Argumentation ist heute nicht mehr glaubwürdig genug, und zwar für alle. Sie macht Rentner nervös, sie macht viele Arbeitnehmer nervös, sie macht aber auch internationale Investoren nervös. Und die Erhardsche These, und das ist der Satz von Pferde und Saufen, ist, dass Menschen gar keine Garantie haben wollen in der Marktwirtschaft, dass sie etwas gewinnen. Also unternehmerische Aktivitäten sind nicht eine Garantie des Gewinns. Aber eine vernünftige Chance, einen Gewinn zu erzielen, muss man haben. Sonst versucht man es woanders zu tun, wo es diese Chance gibt.
Ja, und das gelingt im Augenblick. Rahmenbedingungen, die transparent sind und die auch konsistent bleiben, an denen man sich halten und ausrichten kann.
Ja, richtig. Und natürlich auch in einigen Fragen, also etwa in der Energiepolitik, geht es nicht nur darum, was die Energie kostet, sondern einigermaßen glaubwürdig zu sagen, ob man 32 als Industrieunternehmen überhaupt noch Strom bekommt. Zu sagen, wenn man auf Wasserstoff umstellen will, wofür ich sehr bin, dann muss man eben jeden Wasserstoff, den man kriegen kann, erstmal nehmen und nicht die Bedingung machen, dass der Wasserstoff nur aus grünem, bisher noch nicht gewonnenen Energien sein darf. Also nicht nur aus grünen, sondern auch nur aus Energiequellen, die es zurzeit nicht gibt. Diese beiden Dinge, grün und neu zu schaffende Energiequellen, sind die einzige Quelle für Wasserstoff in Deutschland. Das versteht kein Mensch auf dieser Erde. Und das ist natürlich nicht sustainable unter dem Gesichtspunkt, dass wir 2032, 33, 34 im Wasserstoff ertrinken müssen. Denn nur wenn wir das tun, haben wir eine solide Basis, um sicherzustellen, dass auf der anderen Seite die Konversion ökonomisch möglich ist. Und es gibt keinen Unternehmer, der Betriebe, Fabriken und Businessmodelle für 5 Jahre baut. Die bauen sie alle für 10, für 15, für 20 Jahre. Und mit dieser Gewissheit, die ist im Augenblick in Deutschland nicht gegeben. Das kann man ändern, aber da braucht man sozusagen das, was der Amerikaner den Sense of Urgency nennt. Und der muss dann auch der Bevölkerung vermittelt werden. Und dem Motto, der Weg ist nicht einfach. Der wird uns hohe CO2-Kosten erstmal bringen. Der wird Konversionen bringen, Wettbewerb über neue, preiswertere Technologien. im Vergleich zu dem, was Ludwig Erhard den Menschen bei der Preisfreigabe 1948 erklärt hat, ist das alles vergleichsweise einfach. Aber in einer modernen Demokratie mit den sozialen Medien, mit Wohlstandsdingen, mit Bestandssicherungen, mit Erwartungen, die geboren sind, ist es eine Herausforderung. Aber Politik wird sich in den nächsten Jahren, egal wer da politisch entscheidet, diese Herausforderung stellen müssen. Wenn das jemand tut, wird auch die ökonomische Lage relativ schnell wieder besser.
Ja, und es ist interessant, dass Sie sagen, Sense of Urgency ist eigentlich noch nicht gegeben. Wir fühlen uns zwar alle in der Krise und alle jammern und stöhnen, aber der Schmerzpunkt ist noch nicht groß genug, dass wir veränderungsbereit sind. An der Stelle passt die Lösung meiner Frage Ludwig Erhard. Sehr oft habe ich gelesen, soziale Marktwirtschaft ist gar nicht so falsch, aber dieses Beaumont heißt eigentlich Ludwig Erhard, war der Vater des deutschen Wirtschaftswunders. Und deutsches Wirtschaftswunder ist etwas, was uns gut tun würde, wenn wir wieder an so etwas glauben könnten. Lieber Herr Koch, jetzt müssen wir zum Thema kommen. Geopolitischer Scharfsinn des Aufsichtsgremiums, auch eine interessante Formulierung, da kommen wir gleich noch dazu. Aktuelle Herausforderungen für Beirat und Aufsichtsrat. Und auch da können wir sicher stundenlang über die derzeitige geopolitische Lage sprechen. Und auch hier müssen wir uns auf die wenigen Minuten begrenzen, die wir haben. Und ich würde Sie gern bitten zu priorisieren, was Ihrer Meinung nach die drei größten potenziellen Konfliktfelder auf der Welt mit direktem Einfluss auf alle deutschen Unternehmen sind. Und wir machen das vielleicht so, Sie nennen uns die drei größten Herausforderungen kurz und dann gehen wir sie sukzessive eins nach dem anderen durch. Also, was sind die drei größten Herausforderungen, Risiken Ihrer Meinung nach für die deutsche Wirtschaft oder die deutschen Unternehmen?
Also wir sprechen ja am Ende darüber, was Governance-Verantwortliche in Aufsichtsräten und Vorständen im Auge haben müssen, also was auf unternehmerische Entscheidungen zukommen kann. Und ich glaube, da gibt es mit guten Gründen drei Annahmen, die ich setze. Das eine ist, wir haben eine vollständig veränderte geopolitische Landschaft der Innovationen. Das heißt, die alte Gewissheit, dass in Europa oder Amerika das Wichtigste erfunden wird, andere es bestenfalls kopieren, aber dann in jedem Fall kaufen, gibt es nicht mehr. Das hat erhebliche Folgen für Allokation von Forschung und Entwicklung, für Gestaltung von Märkten, für Einschätzung von Wettbewerb. Das zweite ist, dass wir eine vollständige Veränderung dessen, was wir eigentlich seit 1989 Globalisierung genannt haben, wo der Autor Thomas Friedman mal ein Buch geschrieben hat, The World is Flat, also sozusagen die ganze Welt steht uns offen. Wir sind heute in einer Struktur der Geopolitik, was auch immer das genau ist, kann man diskutieren. Das bedeutet, die Märkte werden mit politischen Hintergründen geöffnet oder geschlossen. Und man muss sehr genau wissen, was in der Welt politisch passiert, um einschätzen zu können, wie sicher bestimmte Märkte noch sind und wie verlässlich internationale Lieferketten, Standorte für Produktionsbetriebe in Entgegennahme von Dienstleistungen etwa im Bereich der digitalen Technik sind. Und das Dritte ist, leider Gottes, wir sind zurück in einer militärischen Dimension der Weltpolitik. Das heißt, in den Ländern, die eigentlich gehofft haben, und dazu gehörten wir in Deutschland, vielleicht auch guten Gründen hoffen konnten, dass sie ihren Kindern und Enkeln eine sicher friedliche Welt zurücklassen, stehen wir wieder vor der Herausforderung, militärische Optionen bedenken zu müssen. Und das ist nicht automatisch gleich, dass die russischen Truppen in Deutschland stehen, obwohl es eben leider Gottes zu den Szenarien der Politik gehören muss, dass man auch das wieder denkt. Aber es ist auch die Fregatte Hessen, also ein Schiff, das meine Frau einmal taufen durfte, die im Augenblick sozusagen Houthi-Raketen der internationalen Welthandelsströme im Afrika, Arabien, Afrika abfängt. Also es ist nicht so eine theoretische Debatte, die kommt nicht auch irgendwann. Vielleicht kommt sie schlimmer, als man befürchtet. Und sie ist damit ein wesentliches Kriterium von Abwägung und auch von ökonomischen Ressourcenverteilungen, ja, die wieder inne sind. Also das sind die drei Dinge. Innovation, neue globalisierte, nennen wir es mal Marktstruktur für einen Augenblick, und die geomilitärischen Einflüsse, die Unternehmen heute sehr stark berücksichtigen müssen. Und deshalb müssen Fenster und Türen sehr weit auf sein für Management und Aufsichtsgremien, um zu verstehen, was in dieser Welt passiert.
Ja, lassen Sie uns mal noch für jedes dieser einzelnen Felder mal noch 2-3 Minuten verwenden, in dem Hinblick, wo wir heute konkret stehen, weiß hoffentlich jeder durch Lesen der Informationen und zur Kenntnisnahme von dem, was wir alles hören. Aber mich würde interessieren, was Sie glauben, wie sich dieses Risikofeld denn weiterentwickeln wird. Sehen Sie eine Abschwächung? Wird es uns konstant noch lange Zeit begleiten oder wird es vielleicht noch größer? Also das Thema Verschiebung der Innovationskräfte auf dieser Kugel. Wie sehen Sie da den Blick nach vorne?
Also erstens, das wird uns prinzipiell immer begleiten, weil das Verhältnis, dass mal 20% der Menschheit Infrastruktur und Ausbildung hatte, um wirklich zu Innovation fähig zu sein und 80% nicht, ist ja Gott sei Dank schon heute verändert und verändert sich noch dramatisch weiter. Da sind in Zukunft 3 bis 4 Milliarden Menschen in Afrika, die heute an dem Spiel noch überhaupt nicht teilnehmen. Das wird natürlich nicht so bleiben. Gott sei Dank haben wir alle Annahmen, dass Ausbildung und damit intrinsische Fähigkeiten in den jeweiligen Räumen auf Augenhöhe zu entwickeln vorhanden sind. Und das Internet führt halt dazu, dass alles in der gleichen Sekunde auf der ganzen Welt bekannt ist. Das ist ein völlig neues Phänomen für die Menschheit, dass es nicht mehr kleine Räume sind, die kreativ sind, sondern der globale Raum kreativ sein kann, mit allen möglicherweise Abgeschottetheiten politischer Art, dass nicht jeder alles gleich erfährt. Aber wir wissen auch, was einmal in der Welt ist, kann man auch dauernd nicht geheim halten. Und das Zweite ist, dass das nicht automatisch bedeutet, dass es keinen Wettbewerb mehr gibt, den man gewinnen könnte. Deutschland hat, Europa, aber insbesondere Deutschland, große Vorteile in seiner langen Tradition der Industrialisierung, in der Fähigkeit, Dinge umzuwandeln aus einer Idee in ein praktisches Produkt. Deutschland hat eine brillant ausgebildete Bevölkerung, bei allem Schimpfen über die Schule, das berechtigt ist. Wir haben sozusagen alle Infrastrukturen, um Dinge ins Laufen zu bringen, wenn wir sie mal entwickelt haben, falls wir sie entwickeln wollen. Also müssen wir uns fragen, woran liegt das eigentlich im Wettbewerb? Bei uns, dass wir zu langsam sind. Und das liegt sicherlich zu einem nicht unbeträchtlichen Teil daran, dass wir eigentlich Innovationen nicht sehr mögen. Wenn in Deutschland eine Investition aufkommt, gibt es zunächst mal die Diskussion, ob ich die irgendwie regulieren kann. Und die Regulierung bedeutet eigentlich immer einen gewissen Skeptizismus. Es könnte sein, dass das, was da gerade als Innovation kommt, schlecht ist. Das ist eine Argumentation, die 80% der Menschheit einfach nicht verstehen. Und darüber reden wir über rote Gentechnik, über grüne Gentechnik, natürlich über die Möglichkeiten von Kernfusion und anderem, über CO2-Abspaltung, um Probleme zu lösen, über digitales Lernen, über die Möglichkeit, sozusagen moderne, neue Verkehrsmittel, nehmen Sie das selbstfahrende Auto, einzuführen. Also wo immer man hinschaut, wir entscheiden zunächst einmal über unsere Innovationsgeschwindigkeit, nicht andere. Ja. Und das Zweite, finde ich, das muss man hinzufügen, man darf auch nicht wie ein Kaninchen auf die Schlange dauernd auf andere schauen und denken, da ist alles linear. Wer sich China genau anguckt, sieht in den letzten 3-4 Jahren, und zwar durch politische Entscheidungen des heutigen Diktators Xi Jinping, dass die Innovationsgeschwindigkeit zurückgeht. Weil ein Mensch, der mit einem Social Scoring System rund um die Uhr mit Kameras überwacht wird, für sein Verhalten, für sein Lächeln, für die Stunden, die er Xi Jinpings Texte am Computer liest, ob er richtig über den Zebrastreifen geht und was auch sonst noch immer macht, immer sozusagen bewertet wird. Und wenn er das schlecht macht, kriegt er keinen Urlaub mehr und kriegt keine größere Wohnung, was auch immer. Dass dieser eingepferchte Mensch in ein Labor geht, die Tür zumacht und zum kreativsten Individuum der Welt wird.
Nicht zu erwarten.
Das ist vergleichsweise unwahrscheinlich. Ja. Also für uns gibt's Abseits, für andere gibt's Risiken. Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb mit weniger Selbstverständlichkeit und deshalb mit dem Bedarf an mehr Anstrengung und aus meiner Sicht auch mit nach wie vor dem Bedarf ein Risiko Bereitschaft zu haben, halt mal Dinge zu probieren, sie zu wagen, mit der Beta-Version glücklich zu sein und nicht zu warten, bis alles.
Ich glaube, das Wichtigste ist, was Sie vorhin in einem Halbsatz gesagt haben, weil alles im Internet zu jeder Zeit überall verfügbar ist. Und das bedeutet halt für Entscheidungsträger auf unserer Seite, und da sind die Aufsichtsräte halt vorne mit dran, dass Das bedeutet, dass die fit sein müssen mit diesen Methoden, Werkzeugkästen, Techniken. Ich will das jetzt nicht wieder Digitalisierung nennen, damit sie überhaupt auf diesem aktuellen Stand sind und sich dabei beteiligen können. Kommen wir zum Risiko 2. Sie haben es Neuglobalisierung genannt. Ich hätte jetzt so spontan eher Deglobalisierung gesagt.
Neuglobalisierung.
Lieferketten, Sanktionen und alles, was da drunter fällt. Da genau die gleiche Frage. Wie glauben Sie, diese Herausforderung, wie werden die sich entwickeln? Wird das wieder besser, weil die Politiker in der Summe mehr Verstand anwenden, oder wird es eher vielleicht noch größer, wenn ich an die Befürchtungen denke, an die großen Wahlen, Trump etc. etc.? Wie sehen Sie da die Entwicklung bei diesen Herausforderungen, die Globalisierung?
Also, dass wir kurzfristig dahin zurückkommen, dass wir uns bei der WTO treffen, gemeinsame Handelsregeln verabreden und die auf der ganzen Welt gelten. Da würde ich hoffen, dass ich meine Enkelin mal wieder darauf vorbereiten kann. Aber für meine Kinder ist das, glaube ich, keine Option. Man muss jetzt auch einfach nüchtern dabei bleiben. Vieles davon ist mit Trump verbunden, weil er sozusagen diese National Egoism-Diskussion, die Stephen Bannon dann eben Economic Nationalism als ein Keyword genannt hat, und wir haben gedacht, das ist ein verrückter Amerikaner. Wenn wir ehrlich sind, ist es eine Bewegung, die es in großen Teilen der Welt gibt. Und wenn man so genau zuhört, der derzeitige Sicherheitsberater von Präsident Biden, Jack Sullivan, hat vor einem Jahr eine sehr wichtige, zentrale Rede dazu gehalten, indem er gesagt hat, politische Einheiten, die von Wählern gewählt werden müssen, oder auch Diktatoren, die nicht abgelöst werden wollen, müssen Einfluss haben auf das Verhältnis von Gewinnern und Verlierern von Entwicklung. Und die freie Globalisierung, wie wir sie hatten, hat große Wachstumseffekte ausgelöst, damit auch Wohlstandschancen geschaffen, Hunger und Armut bekämpft, aber hat auch eine sehr willkürliche Verteilung von Gewinnern und Verlierern, und zwar von großen Gewinnern, wie wir sehen, und leider Gottes auch von vielen Verlierern, etwa die amerikanische Mittelschicht, die seit 25 Jahren keine Realeinkommenssteigerung hat, hervorgerufen. Und die Konsequenz daraus ist, dass Politik, wenn sie in diesen Räumen überleben will, eine Einflussnahme auf das Gewinner-Verlierer-Verhältnis haben wird. Und das ist manchmal Protektionismus, andere Formen von Förderung, aber es ist jedenfalls kein völlig freier Markt. Deshalb meine These ist, wir werden für eine längere Zeit große ökonomische Räume haben, die sich definieren und die Austausch mit anderen großen ökonomischen Räumen nach Interessen vornehmen. Im Banalen ist das, wenn Jean-Claude Juncker als EU-Präsident nach Amerika fährt und Präsident Trump verspricht, einige Schiffe mit Sojabohnen abzunehmen und damit Donald Trump keine Autozölle erhebt. Das ist die Banalisierung dieser Diskussion. Aber das dahinterliegende System wird es geben. Und das bedeutet natürlich, dass wirtschaftlich Handelnde sehr sensibel zuhören müssen, einschätzen müssen, wie diese Interaktionen, die nicht mehr einfach ihre freie Leistungskraft, sie sind die Besten und die Billigsten und deshalb kriegen sie es, sondern interessenbezogene Debatten der jeweiligen Abnehmer- oder Lieferantenregionen einbeziehen müssen. Und es wird natürlich eine Herausforderung sein, zu schauen, wie wir Europäer uns dabei aufstellen. Die Europäische Union ist noch nicht wirklich satisfaktionsfähig in diesen neuen Konstellationen, weil sie zu zersplittert ist an vielen Stellen.
Das bedeutet natürlich auch für die Aufsichtsräte und Beiräte, dass die mehr einfordern müssen, dass wieder mehr in Szenarien gedacht und geplant wird. Etwas, was wir aufgrund unseres anhaltenden Wachstums und Wohlstands in der Vergangenheit doch in der einen oder anderen Stelle völlig vergessen und auch verlernt haben, weil wir können nicht warten, bis irgendeine Veränderung eintritt, sondern wir müssen versuchen, darauf vorbereitet zu sein. Drittes Risiko.
Ja, und die Sache wird natürlich sehr spezifisch. Also es gibt nicht mehr die Welt. Ich kenne noch, und ich glaube, einige werden das bestätigen können, selbst in den großen Berichten von Aktiengesellschaften zu den Hauptversammlungen ist im Teil des Risikoberichts der geopolitische Teil von Agenturen gekauft worden.
Ja, unter dem Gesichtspunkt,
bei uns in der Firma versteht davon keiner was, aber wir müssen das einpreisen. Das geht nicht mehr. Ich brauche in jedem international tätigen Geschäft Menschen, die mit eigener Kraft, einen Vorstand, einen Aufsichtsrat, permanent beraten und informiert halten können über regulatorische Tendenzen und geopolitische Entwicklungen. Jeweils nicht, weil das so wichtig ist, wie die Politik läuft, sondern in der sehr konkreten Auswirkung auf die eigenen Geschäftsbeziehungen. Das kann sein Kapital, das kann sein Lieferkette, das kann sein Markt, das kann sein Reputation und Menschenrechte, das kann sein kurzfristige Krisenentwicklungen, Stichwort militärische Auseinandersetzung. Das ist ein Riesenkapitel. Früher haben mir manche Vorstandsvorsitzende erklärt, sie hätten leider keine Zeit, Zeitung zu lesen. Sie müssten ihr Unternehmen managen. Meine Antwort heute ist, unabhängig, ob es Zeitung oder Internet ist, wer sich nicht die Zeit nimmt, das zu machen, kann das Unternehmen nicht managen. Und da muss ein Aufsichtsrat Fragen stellen.
Und ich meine, das gilt natürlich für das dritte Hauptrisiko von Ihnen, die militärische, geopolitische Situation genauso. Man kann ja nicht erst warten, bis ein Negativfall eingetreten ist. Auch dort muss ich ja vorbereitet sein mit Szenarien, Rechnungen und Alternativmöglichkeiten. Können Sie uns persönlich Hoffnung machen? Wird es schlimmer oder besser bei Risiko 3 und den Herausforderungen?
Na, we're walking along a bumpy road. Ich glaube nicht, dass es kurzfristig besser wird. Was ist schlechter oder besser? Also steht diese Welt vor dem Kollaps? Ich bin kein Anhänger der letzten Generation. Nein, sie steht nicht vor dem Kollaps. Aber ihre Kalkulierbarkeit wird geringer. Und das muss ein Unternehmen kalkulieren. Und das ist die andere Aufgabe. Also zu sagen, es wird alles ungewisser und ich weiß nicht, wie es morgen ist, ist ja nicht das Ende des Prozesses, sondern ist der Anfang eines Prozesses, Resilienz herzustellen. Ja. Und das ist Risikomanagement. Das hat man früher gemacht. Was passiert, wenn die Maschine ausfällt oder der Strom? Die Fragen sind heute ein bisschen komplizierter, aber sie sind lösbar, sie sind bepreisbar. Sie müssen bepreist werden. Und Sie sehen ja auch praktische Beispiele, wenn Sie in den Tagen in der Statistik gesehen haben, dass die Hermes-Kredite für China sich um 90% reduziert haben, weil die Regierung gesagt hat, diese Risiken sind uns nicht mehr politisch wert, staatlich getragen zu werden. Ihr müsst sie unternehmerisch einpreisen. Dann entsteht alleine daraus in der gesamten Konstruktion von Kapitalallokationen, unternehmerischen Marktentscheidungen, eine neue Welt. Das heißt, ich muss es halt eigentlich einpreisen, weil der WACC, die Weighted Average Cost of Capital, müssen die Risikoszenarien beinhalten.
Ja. Lassen Sie uns mal noch geschwind auf die andere Seite der Medaille gucken, weil wo Herausforderungen und Risiken sind, gibt es ja auch Chancen aus der derzeitigen, etwas krisenhaften geopolitischen Situation. Können Sie 2, 3 wesentliche Chancen noch mal kurz zusammenfassen und darstellen für die deutschen Unternehmer?
Naja, wir sind nach wie vor in einer besseren Ausgangsposition. Wir haben weniger Gepäck auf dem Rücken, wenn wir laufen wollen. Das ganze Europa ist verglichen mit den weiten Teilen der übrigen Welt infrastrukturell sehr, sehr viel besser aufgestellt. Die rechtsstaatliche Ordnung, die Sicherheit, Investitionen geschützt zu tätigen, in Märkten nicht unfair bedrängt zu werden, ist außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nirgends vergleichbar zu Europa. Die Ausbildung unserer Menschen in diesem Land, inklusive ihrer Internationalität, was in diesen Tagen gelegentlich durch die hohen Aufwendungen für Migration aus Flüchtlingsbewegungen ignoriert wird, die aber in Deutschland da ist, die ein Mensch, der in Frankfurt lebt, wie ich jeden Tag spüren und sehen kann, ist natürlich ein Vorteil. Und wenn Sie heute hier sind, dann ist in diesem Land ist Englisch sprechen kein Problem mehr. Wenn Menschen hierher kommen, finden sie eine Sprache. Das würde ich mal in Japan versuchen. Also das ist durchaus sehr spezifisch und ein großer Motor. Unser Problem ist nicht die Leistungsfähigkeit unseres. Ja, unser Problem liegt nicht am Auto. Unser Problem liegt am Fahrer.
Ja, das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben. Wenn wir weniger jammern würden und mehr es anpacken würden und unsere Chancen suchen würden, dann wäre, glaube ich, auch schon einiges gelöst. Wir haben ja den Begriff Scharfsinn in unserem Titel verwendet und nochmal zur Erinnerung an unsere Zuschauer und Zuhörer, als Scharfsinn oder scharfsinnig wird allgemein die Fähigkeit eines durchdringenden Verstandes bezeichnet, das Wesentliche zu erfassen und die Dinge rasch zu durchschauen. Der Duden sagt sogar wacher Intellekt, der sofort das Wesentliche erfasst. Und demzufolge ist das ja schon fast eine abenteuerliche Kombination von Scharfsinn und Aufsichtsrat. Herr Professor Koch, gehen wir mal positiv ran, in der Hoffnung, dass der deutsche Aufsichtsrat sich ausreichend und regelmäßig mit dieser aktuellen geopolitischen Lage beschäftigt und auch den erforderlichen Scharfsinn besitzt. Was geben Sie ihm konkret an die Hand? Was soll er konkret machen, um auf diese Herausforderungen, Risiken und Chancen zu reagieren, als Aufsichtsrat eines deutschen Unternehmens?
Wenn man die Struktur und die Erwartungshaltung an einen deutschen Aufsichtsrat sieht, ist es ja zweierlei. Das eine, das eigene vorbereitet sein und das Kontrollieren, ob das Unternehmen vorbereitet ist. Ich glaube, das gilt fast immer, aber eben auch hier. Wir haben schon mal über die Frage gesprochen, was muss ein Unternehmen heute alles wissen und was muss es sehen. Ich glaube, eine ganz wichtige Fragestellung ist, ob das Unternehmen heute in seiner regelmäßigen Tätigkeit diese geopolitischen und internationalen Bedingungen der höheren kalkulatorischen Risiken angemessen erfasst. Das heißt, ich muss eigentlich wissen, was da passiert. Also unser Mann in China, unsere Frau in China, die kann nicht nur darüber berichten, dass die Arbeitsproduktivität durch Ausbildung verbessert worden ist. Die muss auch darüber berichten, ob Menschenrechtsfragen geklärt sind, wie Volkswagen gerade erlebt. Die muss auch darüber berichten, ob die Kapitalstruktur wegen Immobilienblasen zusammenbricht und muss darüber berichten, wann Xi Jinping wahrscheinlich Taiwan angreift. Nur mal um 3 Fragen zu stellen. Und dazu würde ich als Aufsichtsrat in großen Unternehmen gerne wissen, wer macht das? Also was hast du für ein Team, das das macht? Wie arbeitet dieses Team? Lokal, international, hat es Beratung dabei? Und auch bei einem mittleren Unternehmen, das ja sehr viele sind, in denen sicher auch Kolleginnen und Kollegen hier sitzen, ist auch die Frage, wie machst du das, wenn du keine eigene Abteilung dafür bezahlen kannst? Das bedeutet nicht, dass es nicht wichtig ist, sondern dann muss man schauen, mit welchen Ressourcen, die man einkaufen kann, man solches Ergebnis hat. So, und das Zweite ist, wenn ich diese Fragen klug stellen will, das haben wir ja bei der IT über die letzten 15 Jahre immer gesagt, wenn der Aufsichtsrat gucken will, ob die Digitalisierung im Unternehmen richtig ist, wäre es ganz gut, wenn einer im Saal ist, der mindestens weiß, wo der Powerknopf am Laptop ist. Und diese Frage ist auch eine Veränderung oder Ergänzung des Profils in Aufsichtsräten. Das müssen ausdrücklich keine Politiker sein. Aber es könnte, habe ich auch nichts dagegen, wenn sie sind. Es gibt ja auch Politiker, die da durchaus hilfreich sein müssen. Sonst würde ich gegen mich selber reden. Aber das können auch erfahrene Unternehmer sein, die in der Verbandsarbeit durch die Tatsache, dass sie in sehr vielen Ländern Unternehmensteile geführt haben, dass sie besondere Erfahrungen im politischen Auseinandersetzungen als Unternehmer machen mussten. Also alles, was zu Erfahrung, zu Awareness beiträgt, um die Sensibilität zu haben, auch in dem Gremium eines Aufsichtsrats diese Fragen immer präsent zu haben und sie nicht irgendjemand anders bitten zu müssen, vorzutragen. Ich glaube, das sind die beiden Dinge. Ein Minimum, das notwendige Maß, das muss ein Aufsichtsratsvorsitzender herausfinden, an Expertise am Tisch des Aufsichtsrates zu haben, mit dessen Hilfe zu schauen, ob das wirklich notwendige, und das ist ein aus meiner Sicht inzwischen ziemlich tiefes Maß, an permanenter Draufsicht und Reaktion und Szenarienbildung, Sie haben darüber gesprochen, im Unternehmen, in den Entscheidungsebenen selbst stattfindet.
Ja. Was ist denn Ihre praktische Beobachtung? Wie gehen denn Aufsichtsgremien mit dieser zunehmenden Komplexität und Unsicherheit in der globalen Politik um? Ich meine, in Ihrem Aufsichtsgremium, wo Sie Vorsitzender sind, wahrscheinlich Best Practice. Aber Sie haben ja nun auch Einblick in andere Aufsichtsgremien, durch ihre vielfältigen Aktivitäten. Und dann deswegen auch die Frage, hat denn der überwiegende Teil des deutschen Aufsichtsrats diesen ausreichenden Scharfsinn? Oder wie ich immer sage, denken unsere Aufsichtsräte ausreichend vor, also vordenken anstatt nachdenken? Was ist da so Ihre praktische Erfahrung?
Ja, wir haben mehr als ein Jahrzehnt gebraucht, eine digitale Kompetenz in Auszubildenden zu bekommen. Wir haben sie in den letzten 4 oder 5 Jahre bemüht und sind noch keineswegs damit fertig, eine ESG-Regulationskompetenz, die in die Berichterstattung der nicht finanziellen berichtspflichtigen Ziele einzugehen hat, aufzubauen. Und jetzt sind wir in den letzten 2, 3 Jahren starten in einer neuen Wellenbewegung, dass eine zusätzliche Qualifikation erforderlich ist. Natürlich ist das nicht überall geschaffen. Das ist auch nicht überall, wo ich sitze, geschaffen, sondern es gibt heute zwischen eine Sensibilität. Und ich glaube, man müsste auch wissen, wenn man, was ich jedem rate, eben eine externe Begutachtung oder Aufsichtsratstätigkeit regelmäßig hat, dann muss das ein Kriterium sein. Und da muss man auch damit leben, dass das wahrscheinlich am Anfang noch nicht befriedigend ist. Man muss auch schauen, was man an Schulung tun kann für seine Aufsichtsräte. Man kann sich ja nicht alles kaufen. Man kann auch manches lernen. Also sozusagen die Frage, bis hin zu der Frage, geht der Aufsichtsrat an bestimmte Stellen selbst hin? Ist der Aufsichtsratsvorsitzende international unterwegs und verschafft sich ein Bild von Situationen und Einschätzungen? Was auch immer. Also diese Wege sind nicht perfekt. Ich glaube aber, dass derzeit der Druck, der von allen Seiten kommt. Und wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, keine Hermesversicherung mehr für Investitionen. Das war natürlich früher ein einfaches Argument zu sagen, wir springen ins kalte Wasser von China und das Ganze ist Hermesversichert. Haben die Aufsichtsräte gesagt, ja, dann mach mal, kann ja schon nur gut werden. So, jetzt müssen die sagen, wie viel Geld steckst du da rein, kriegen wir das jemals wieder? Und dann kommt doch die Frage auf, was passiert eigentlich, wenn die Chinesen Taiwan angreifen? Und dann muss man Szenarien bilden. Sehr unterschiedliche Art. Die Amerikaner verhängen Sanktionen, die Europäer machen nicht mit. Dann werden die Amerikaner Sanktionen gegen Europa verhängen. Oder die Amerikaner machen Sanktionen und die Europäer machen mit. Dann geht unser China-Geschäft kaputt. So, diese Fragen müssen heute in einer Investition eingepreist sein. Eine letzte Bemerkung. Man muss dabei eine gewisse Gelassenheit behalten, weil die deutschen Unternehmen sind die international vernetztesten Unternehmen im Durchschnitt. Auch die relativ kleineren Unternehmen, unsere ganzen Hidden Champions, also dieser ganze Mittelstand, ist in einer Weise international vernetzt, dass man jetzt nicht einfach auf den Red Button drücken kann. Wir sind an bestimmten Stellen auch in Wegen, in denen das Herausarbeiten vorsichtig ist und man viele Dinge in den Büchern hat, wo man sagt, unter heutiger Risikokorrelation würde ich es vielleicht nicht nochmal machen. Und das kann man nicht alles wegsprengen. Und wenn Sie im Aufsichtsrat von Volkswagen oder BASF sitzen, dann sind sie schon sozusagen nicht so ganz frei im Denken über die Frage, was halte ich von China? Das heißt, Risikoassessment bedeutet nicht automatisch, dass alle in die gleiche Richtung laufen, sondern Risikoassessment bedeutet, das Bestmögliche für sein Unternehmen unter den historischen und den aktuellen Wettbewerbsbedingungen herauszuholen.
Wir sind schon fast beim Ende. Wir haben noch 13 Minuten. Aber trotzdem würde ich gerne noch eine meiner Lieblingsfragen stellen, weil ich auch insbesondere weiß, dass Sie da sehr viel selber auch drüber nachdenken und auch publizieren. Wie balancieren Aufsichtsgremien ethische Überlegungen und soziale Verantwortung mit den wirtschaftlichen Zielen in ihren Unternehmen in einem solchen neuen, veränderten, geopolitisch angespannten Umfeld? Also spielen ethische Überlegungen und soziale Verantwortung überhaupt eine wesentliche Entscheidung bei unternehmerischen Überlegungen? Was ist ja da Ihre Beobachtung?
Sie spielen eine Entscheidung. Sie spielen eine zunehmende Rolle bei den Entscheidungen. Wir sind nicht mehr bei den 1972 Milton Friedmans It's All About Profitability. Wir sind in einer Welt, in der junge Menschen heute ihren Arbeitgeber danach aussuchen, was sozusagen the purpose of the business ist. Also man will eine Sinnfindung mit seiner beruflichen Tätigkeit verbinden. Konsumenten agieren heute völlig anders, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Und Unternehmensführer werden heute sehr persönlich auch in Verantwortung genommen für das Verhalten und für die Frage, was ist Ihr Beitrag zu einer Welt, die Menschen in Gefahr sehen. Das wird nicht dazu führen, dass die Gesetzmäßigkeit der Zahl aufgehoben wird. Das ist nicht nur eine Illusion, sondern es ist einfach unvernünftig. Aber die Konvergenz zwischen welche Entwicklungen in der Welt werden gefordert und was ist meine eigene Profitabilität, beschäftigt uns heute stärker. Und wenn man dafür gibt es ja ein formales Bild. Die Tatsache, dass vor 20 Jahren kein Mensch über nicht finanzielle Berichterstattung nachgedacht hat und wir heute auf dem Weg sind, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch den nicht finanziellen Report über ökologische Fragen bewerten. Die Tatsache, dass die Finanzierung einer Green Taxonomy, ob man das mag oder nicht, in Europa dazu führen, dass meine Kreditfähigkeit und meine Kosten für neue Investitionen von nicht finanziellen Kriterien und sehr, sehr ausdifferenzierten KPIs abhängen, ist ja eine der deutlichen Signale, dass sich dort in der Art, wie Unternehmen sich benehmen müssen, etwas geändert hat. Das ist auch nicht schlecht.
Aber haben wir hier nicht eine ganz große Dilemmata-Situation, weil wir ja unglücklicherweise in der gesamten Welt nicht ein einheitliches Ethik- und Sinn- und Werteorientierung haben? Das heißt, ein deutscher Unternehmer, ein deutscher Aufsichtsrat mit seiner Ethik, seiner Sinn- und Wertorientierung stößt ja sehr oft auf abweichende Vorstellungen in der internationalen Welt bei seinen Kunden, Lieferanten etc. Und er ist doch begrenzt in seinen Möglichkeiten, das in Einklang zu bringen. Es kann doch nicht jeder, ich zitiere Manfred Maus, den Gründer von OBI, der immer stolz auf allen Vorträgen erklärt hat, er ist nicht nach China gegangen, weil dort hätte er Korruption bezahlen müssen zur Eröffnung seines ersten OBI-Ladens und deswegen war er nicht in China. Also die Frage ist, kann ein deutscher Unternehmer sich überhaupt in der Welt mit seinen Wertevorstellungen durchsetzen?
Ja, es ist ja alles in OBI, ne? Also insofern ist ja ein schöner Beweis dafür, dass man natürlich Verhaltensmöglichkeiten hat. Ich persönlich bin ein großer Skeptiker dieser ganzen Lieferkettengesetzgebung. Nicht deshalb, weil ich glaube, dass es vernünftig wäre, dass wir uns möglichst billige Produkte durch Kinderarbeit aus Afrika holen. Das ist Unsinn. Kein Mensch will das. Die Frage ist, ob das sozusagen tatsächlich eine staatliche Regelung ist oder ob das nicht freie Menschen selbst entscheiden können, indem sie in Marktwirtschaften sich entscheiden, nicht Produkte zu kaufen, die mit unethischen Mitteln hergestellt worden sind. Also dieses fehlende Vertrauen von Politikern, dass Individuen einen hinreichenden ethischen Kompass haben, sich auch in ökonomischen Fragen am Ende mit allen Wirrungen und Irrungen und langsamen Schritten korrekt zu verhalten und deshalb Unternehmen es auch als klug empfinden werden, diesen ethischen Grundsätzen nachzukommen, durch staatliche Befehle zu ersetzen. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Beteiligten auch sehr in der Gefahr sind, dabei den Überblick zu verlieren, sowohl über die moralischen Ziele als auch über die Durchführungselemente, die dahinter stecken. Das ist ein bisschen das Problem. Das Unternehmen selbst wissen, dass sie ein verantwortlicher Teil der Gesellschaft sind und dass viele gesellschaftliche Elemente, die Gemeinde, in der sie leben, die Arbeitnehmer, die mit ihnen arbeiten, die Vorproduzenten, die irgendwo auf der Welt für sie arbeiten, dass das alles Stakeholder sind und dass man nicht in einem freien Land moralisch gut leben kann, in dem einem nichts interessiert, außer ob man den nächsten Dollar oder Euro gemacht hat. Das finde ich für freiheitliche Gesellschaften schon sehr wichtig. Die Frage ist, ob alles, was wichtig ist, in Gesetze gegossen werden muss oder ob nicht ganz viele Dinge in einer freiheitlichen Welt, die wichtig sind, von Menschen gelebt werden müssen und damit Konsequenzen für Märkte und Gewinn und Profitabilität haben. Und da sind unsere Maßstäbe sehr verrückt, indem man dem einzelnen Individuen immer weniger zutraut und immer mehr in gesetzliche Regelungen schreibt. Und deshalb sind wir bei dem, was ich heute Regulierungsinfarkt nenne, weil das beim besten Willen niemand mehr übersieht.
Lassen Sie uns noch mal am Schluss zu Ludwig Erhard zurückkommen, auf den Vater des deutschen Wirtschaftswunders, der maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung des Konzepts der sozialen Marktwirtschaft beteiligt war. Ludwig Erhard als Schlüsselfigur im Aufbau der modernen deutschen Wirtschaft. Herr Professor Koch, sehen Sie irgendwo am Horizont einen neuen Vater der deutschen Wirtschaft? Es muss ja nicht gleich mit einem Wunder verbunden sein. Beziehungsweise, es ist, glaube ich, 20 Mal gefragt worden im Kommentar, warum geht Professor Koch nicht nochmal in die Politik? Also eine zweigeteilte
Frage. Die Antwort ist einfach, die Antwort ist, weil er lange genug da war und mir jetzt sozusagen das kein Wettrennen von Rentnern
werden kann. Okay, dann zurück zum Teil 1 der Frage. Sehen Sie irgendwo am Horizont einen neuen Vater der deutschen Wirtschaft?
Also das ist eine berechtigte, ich bin auch sehr der Meinung, dass alle Generationen der Politik vertreten sein dürfen. Und auch der Konrad Adenauer hat einen Beweis dafür gebracht, dass ältere Menschen da sind. Nur für mich gilt das nicht mehr. Wenn man Erhard anschaut, dann hat er sich übrigens immer gegen dieses Wort Wirtschaftswunder gewehrt, muss ich jetzt mal sagen, weil er gesagt hat, das Wort ist gefährlich. Es geht nämlich davon aus, dass es sozusagen Magic Fingers gibt, die das irgendwie erreicht haben. Und er sagt, das stimmt nicht. Das sind alles sehr am Ende bodenständige, einfache menschliche Entscheidungen gewesen. Und ich glaube, auf die müssen wir zurückgehen. Meine Einschätzung ist, das wird dann heute nicht mehr ein einzelner Mensch sein. Da muss man auch die Nachkriegssituation sehen. Es war auch nicht ein einzelner Mensch. Ohne den Widerpart und das Spannungsverhältnis von Ludwig Erhard und Konrad Adenauer wäre Deutschland so nicht entstanden. Also auch dort ist die Zentrierung unfair. Und Ludwig Erhard wäre ohne Eucken und Röpke und Franz Böhm und Alfred Müller-Amack nicht das gewesen. Er war der, der es zusammengeführt hat. Was ist also das Zusammenführen? Das Zusammenführen ist die mutige Entscheidung, in einer freiheitlichen Welt das Risiko tragbar zu machen, dass man nicht genau weiß, was rauskommt und es trotzdem gut wird. Weil der große Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft ist, dass die Planwirtschaftler, das haben wir mit der Truppe der Freunde von Robert Habeck beim Energie- und Heizungsgesetz gesehen, die glauben, sie müssten genau festlegen, was die nächsten 7 Jahre passiert, dass 1935 es so ist. Bei Ludwig Erhard und Hayek, der ja mit seinem Weg zur Knechtschaft in diesem Jahr einen Überlebung hat, haben das Allmachtsfantasien genannt. Das kann keiner. Und die Alternative ist zu sagen, wenn du die Menschen frei und vernünftig laufen lässt, den Rahmen feststellt, die dürfen nicht kriminell sein, die müssen ordentlich soziale Rücksicht nehmen und viele andere Dinge auch, dann werden die schon um des Ziels willen selber Gewinn zu machen, Ideen haben, auf die du nie gekommen wärst. Das kann man aber nicht schreiben. Man kann nicht sagen, 2035 gibt's diese Welt mit lauter Ideen, auf die du nie gekommen wärst. Sondern man muss sagen, du musst vertrauen, dass wenn du den Menschen Freiheit gibst, die auf Ideen kommen, auf die du nie gekommen wärst, die aber 2035 die Grundlage deines Wohlstandes sind. Das war also Erhards Freigabe der Preise. Ja, als er die Preise freigegeben hat, haben die Leute gesagt, du bist wahnsinnig. Man muss ja auch noch mal sagen, die Amerikaner, unsere guten Freunde, wollten Ludwig Erhard in der Koreakrise zwingen, die Preisbindung wieder einzuführen, weil sie gesagt haben, du kriegst das Land nicht in Frieden unter Kontrolle. Und Ludwig Erhard hat 7 Monate gebraucht, um den Brief zu beantworten. Und Gott sei Dank hatte die Koreakrise sich bis dahin aufgelöst und die Stabilität war wiederhergestellt. Also das war nicht, immer ein Ringen. Und ja, diesen also Mut, durch diese Sache hindurchzugehen, der es fehlt heute.
Also nicht auf ein Wunder warten, wobei, um Sebastian Hakelmacher, Professor Schäffler zu zitieren, der vor einiger Zeit auch bei uns Gast war, der diesen schönen Spruch gebracht hat bezüglich Wunder und Aufsichtsräte. Aufsichtsräte glauben grundsätzlich nicht an Wunder. Aufsichtsräte gehen fest davon aus, dass die Wunder eintreten. Herr Professor Koch, 3 Minuten, da müssen Sie jetzt noch auf 2 Schlussfragen ganz kurz antworten. Sie sind ja nun sehr dicht dran an der deutschen Corporate Governance. Was war Ihrer Meinung nach der positive oder negative Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Ist Ihnen da irgendwo bei Aufsichtsräten, Beiräten, Vorständen irgendetwas positiv oder negativ aufgefallen?
Also lieber Bruder, ich werde mich hüten, Noten über andere zu geben in einem Business, in dem ich selber tätig bin. Ich glaube, wir alle leiden darunter, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen schwarze Schafe oder Dummheit von Einzelnen auch dazu führt, dass Unternehmen in eine Lage kommen, dass dann am Ende die Öffentlichkeit glaubt, dass man dieser Wirtschaft nicht trauen könne. Wir werden immer Fehler haben, Fehleinschätzungen. Wir werden auch Übermütige haben, also die im Wissen von Risiko zu viel Risiko eingehen und die dafür dann auch bitter bezahlen und auch Menschen, die sie finanziert haben, bezahlen. Das gehört zur Marktwirtschaft dazu. Deshalb ist immer die Frage, bleibt das ethische Motiv? Haben wir da Leute, die Gauner sind oder Leute, die sich geirrt haben? Und sind wir in der Lage, das in der Gesellschaft auch zu unterscheiden? Eine ganz wichtige Frage.
Und haben wir gute Risikomanagementsysteme, wo wir hoffentlich rechtzeitig solche Leute und solche Systeme identifizieren, damit wir dagegen gewappnet sind?
Und bitte bleiben wir dabei. Wir haben keine Allmachtsfantasien. Auch das beste Risikosystem der Welt wird sich irren.
Ja, weil unternehmerisches Dasein bedeutet das Ausnutzen von Chancen bei gleichzeitig vorhandenen Risiken. Das wird
immer ohne Mut so sein. Kein Erfolg, ohne mit Übermut kein Erfolg.
Ja, jetzt sind wir schon fast beim Schlusssatz. Sie müssen jetzt noch einen Schlusssatz geben. Wir sind auch kurz vorm Ende. Einen kurzen, prägnanten Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt wäre perfekt, an den wir uns am Wochenende erinnern, an dieses tolle Gespräch, Herr Professor Koch. Was geben Sie unserem Auditorium mit?
Wenn wir am Wochenende über die drei Begriffe Anstrengung, Aufmerksamkeit und Gelassenheit denken und deren Spannungsfeld für uns selber ein bisschen versuchen zu erinnern, sind wir jedenfalls für Aufsichtsratspraxis gut gerüstet.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, recht herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Koch. Das war ein ganz tolles Gespräch.
Alles Gute für Sie alle.
Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Wie immer Hinweise auf ergänzendes Lesefutter zum Thema von heute kann ich Ihnen nur die Ludwig-Erhard-Stiftung und die entsprechende Homepage empfehlen. Meine Homepage, die Homepage von Directors Academy. Es gibt genügend Quellen. Und wie am Anfang gesagt, wenn Sie noch etwas Gutes tun wollen, schauen Sie auch auf die Homepage der Deutschen Tuberösen Sklerose-Stiftung. Recht herzlichen Dank. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Wir treffen uns wieder in 2 Wochen am ersten Donnerstag im April. Das ist der 4. April, wie immer um 17 Uhr. Dann direkt im Anschluss an das Thema von heute mit der Berufsaufsichtsrätin Kirsten Lange, die überall in der Welt Aufsichtsratsmandate hatte oder immer noch hat, zum Thema Blick über Grenzen, Erfahrungen einer internationalen Berufsaufsichtsrätin. Dankeschön, einen schönen Abend und kommen Sie alle gut nach Hause.
Wiederschauen.